Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende, lieber Christoph, danke für die freundliche Einleitung. Ich habe so ein bisschen die negativ belegte Aufgabe, jetzt vom empathisch-emotionalen, klinisch wichtigen Teil zum eher technokratisch-systematischen, automatisierten, apparativen in der Medizin zu kommen. Also so ein bisschen der Transit, wenn Sie so wollen, wenn wir uns die drei Vorträge ins Revue passieren lassen, vom geisteswissenschaftlichen Approach zum naturwissenschaftlichen Approach. Und der Naturwissenschaftler sagt ja, miss, was messbar ist und mach messbar, was nicht messbar ist. Und dann vergleiche die Dinge, dann kannst du abschätzen, was besser ist. Die Frage ist nur immer, wie soll ich messen? Wie soll ich nicht Messbares messbar machen? Und wenn wir sagen, apparative Nachsorge, so Pro und Con, so explodieren wir beide, auch mein werter Nachredner, die lokale apparative Diagnostik, also die Mammographie, Ultraschall, respektive Magnetresonanz, ist ganz sicher nicht Diskussion eines Pro oder Cons. Wir sind alle einig, Pro. Keine Frage, weil wir hier Möglichkeiten haben, weitere kurative Krankheitssituationen zu entdecken. Denn wir haben schon ein bisschen gehört von Raimund Jacques, das sind die allgemeinen Ziele einer Tumornachsorge, Früherkennung von Rezidiv, lokal, aber auch, und ich bin ja internistischer Onkologe, interdisziplinärer Onkologe, also eigentlich Onkologe, denn alle, die sich damit beschäftigen, ob chirurgisch, internistisch oder strahlentherapeutisch, sind Onkologen, dem geht es auch um die Metastasierung, weil hier ist der große Shift zwischen heilbar und nicht heilbar. Nach Auftreten der ersten Fernmetastase gilt die Erkrankung leider als unheilbar. Und ist es ja so wichtig, das Auftreten derselben zu verhindern. Beste Metastasentherapie, sage ich immer, ist sie zu verhindern durch die adjuvanten Therapiemaßnahmen, lokal und systemisch. Und wir wollen natürlich durch die lokale Nachsorge kurative Stadien in der betroffenen Brust oder in der Gegenseite, die ein erhöhtes Risiko trägt, entdecken und behandeln und heilen. Und da tun wir uns als Mama-Onkologen leichter als andere Onkologen, weil die Brust Gott sei Dank der tastenden Hand und dem Auge zugänglich ist und wir nicht invasiv sein müssen für die regionäre Situation. Und mit der Mammographie und anderen Bildgebungen der Mama ein relativ unaufwendiges Verfahren haben und nicht invasiv sein müssen. Hier tun sich die Darmonkologen und die Lungenonkologen schon schwerer für die lokale Situation. Aber bei der Mama haben wir das, wo sich alle Onkologen schwer tun, ist im Entdecken der Fernmetastasierung, die ja nicht postdiagnostisch oder postoperativ oder postprimärbehandlung aus der Luft kommt, so wie eine Infektion, sondern die schon zum Zeitpunkt der Entdeckung der Primärerkrankung im Körper ist. Im Sinne von Mikrometastasen, schlafenden Tumorzellen, prämalignen Zellen, wie man sie es nennen wollen. Wir aber leider nicht wissen, bei wem sie wirklich vorhanden ist zum Zeitpunkt. Viele sagen oder manche sagen bei fast allen, das wird nicht ganz so sein, aber bei sehr vielen wird es sein. Und wir wollen, und hier kommt dann auch noch das nächste technokratische Prinzip hinzu, heutzutage in den letzten 10, 15 Jahren immer wichtiger werden, immer effektiver unsere Patienten behandeln, was aber nicht immer heißt, je nachdem wer es sagt, nicht immer heißt medizinisch effektiver, sondern auch kosteneffektiver. Die Gesellschaft, der politische Druck lastet immer mehr auch auf uns, um unsere Ressourcen. Vielleicht ist es auch notwendig, dass der Druck lastet, weil vorher haben wir es vielleicht nicht freiwillig getan. Jetzt müssen wir es tun, unsere Methoden und Ressourcen kosteneffektiv einzusetzen. Und das wird gemessen in der Onkologie an der Lebensverlängerung. Welche Maßnahme, sei sie therapeutisch oder diagnostisch, ultimativ zur Lebensverlängerung führt, das ist natürlich das ultimative Ziel einer onkologischen Behandlung. Wenn das messbar ist, dann ist sie kosteneffektiv, jetzt ganz grob gesagt, dann ist sie gut. Wenn sie das nicht oder nur marginal ist, dann ist sie schlecht. Das ist ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Sicht der Dinge, die ich nicht teile, weil es noch andere Aspekte gibt, die für die Nachsorge sprechen. Und Nachsorge meine ich jetzt Entdeckung von Fernmetastasen, auch wenn wir dann ein zunächst einmal prima vista nicht kuratives Krankheitsstadium entdecken, das man natürlich von verschiedenen Blickwinkeln beleuchten kann. Natürlich müssen wir auch, und das ist eminent wichtig, unsere Therapien kontrollieren. Der chirurgisch Tätige tut das eben an seiner Lokalrezidivrate. Und je geringer die ist, umso besser war seine Primärbehandlung. Und das kann eben mit klinischer Untersuchung, Mammographie sehr leicht kontrolliert werden. Der systemische Behandler kann das nicht. Der muss schauen, ob das System gut behandelt wurde, einerseits. Und er dem gesunden System nicht zu viel geschadet hat. Und das geht eben nur durch systemische Untersuchung. Das geht nur durch systematische Untersuchung. Die Frage ist nur, welches System wendet man an, um zum gewünschten Ziel zu kommen. Also Qualitätskontrolle der systemischen Therapie bei gleichzeitiger Kontrolle der Behandlungseffektivität und der Behandlungsintensität. Und dann, Raimund Jackes hat mich ja schon zitiert in seinem Eingangsvortrag, als internistischer Onkologe bin ich mit sehr vielen Tumorerkrankungen, mit sehr vielen internistischen Erkrankungen, nicht nur im Rahmen meiner Ausbildung, sondern auch im Rahmen meiner Tätigkeit als Onkologe konfrontiert. Und ich fokussiere mein Interesse an Patienten, an Patientinnen, nicht unbedingt an dem Malignom, das sie hatten, sondern ich fokussiere es auf den Menschen. Und der Mensch besteht eben nicht nur aus einem Malignom oder aus einer Malignomanamnese. Und wir haben es in der Onkologie mit jüngsten, fast Kindern zu tun, bei Hodenkarzinomen bis hin zu ganz alten, mit verschiedensten Karzinomen, sodass wir hier diverseste Komorbiditäten einerseits wissen müssen, um unsere Behandlungen entsprechend zu maßzuschneidern, anzupassen, aber auch, und das ist in der Nachfolge für mich so wichtig, wir werden ja alle nicht jünger, und wenn ich 5, 10, 15 Jahre in Nachsorge bin, dann ist der Patient, auch der Doktor, aber auch der Patient 10, 15 Jahre älter als zum Zeitpunkt der Diagnose, und dann hat er andere Erkrankungen. Es gibt da einen alten Onkologenspruch, ich glaube medizinischen Onkologenspruch, der sagt, ehemalige Krebspatienten sind gesünder als alle anderen. Warum? Weil sie ganz einfach den Druck, den sie sich selber oder durch ihren Behandler oder durch diese partnerschaftliche Nachsorge haben, regelmäßig zum Doktor zu gehen, regelmäßig Untersuchungen zu machen. Nicht zuletzt hat die Gesellschaft ja auch ein für mich zwar ineffektives, aber vom Ansatz her vergleichbares Instrument gewählt, der gesunden Untersuchung. Jeder Gesunde soll einmal im Jahr eine Blutabnahme machen, wenn er über 50 ist. Und da gibt es auch diverse andere Empfehlungen. Ob das kosteneffektiv ist, sei jetzt dahingestellt. Faktum ist, wir empfehlen sie den Gesunden. Da sollen sie den onkologisch Betroffenen mit einem erhöhten Risiko an ihrer Krebserkrankung zu rezidivieren und ultimativ zu sterben vorenthalten. Also für mich ist das ein gewisses Paradoxon. Die Komorbiditäten frühzeitig zu erkennen, frühzeitig Zucker, Hypertonus, Schilddrüsendysfunktionen, psychosoziale und psychodepressive Erkrankungen zu erkennen, zu behandeln, einer führt zu einer Vermeidung oder zu einer Abmilderung der entsprechenden Komorbidität und fördert in meinen Augen die Volksgesundheit in cumulo, wenn man es richtig macht und nicht zu sehr malignom fokussiert ist. Und eben, wie ich schon gesagt habe, es ist für mich das einzige Instrument, meine Systemtherapie zu kontrollieren, weil ich muss es messen. Wir haben sehr viel heute schon gehört, was nicht messbar ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber vom Nicht-Messbaren kann ich wenig Konsequenzen ziehen. Ich muss eben nicht Messbares messbar machen. Dazu gibt mir natürlich die Technik die Möglichkeit, neben anderen, aber im Falle dieser Fernnachsorge, wenn Sie so wollen, Fernmetastasennachsorge, gibt es mir die Möglichkeit, etwas messbar zu machen, was ich vorher nicht messen kann. Und was spricht jetzt dafür? Sinnvoll natürlich, und da ist immer die Frage, was, ich komme da noch dazu, sinnvoll Apparate einzusetzen, Technik mir nutzbar zu machen, um meinen Patienten zu helfen. Wie sind denn die Nachsorgementalitäten gewesen bisher? Michel Gnant hat das schon, auch Christoph Zielinski kurz erwähnt. Wir waren bisher sehr intensive Nachsorgeprotokolle, die immer eine klinische, lokale Kontrolle beinhalten, und das soll ja auch so bleiben. Da sind wir uns ja alle einig. Aber wir haben in der Vergangenheit beim Mammakarzinom auch sehr, sehr häufig bei allen Karzinompatientinnen apparative Diagnostik, in der Regel Ultraschall und Sonographie, fallweise Computertomographie, eingesetzt in fixen 3, 6, 12 Monatsabständen. Da gibt es ein schönes Schema, das Sie werden das dann auch noch sehen, wie man das machen kann. Jedes Tumorzentrum gibt das in Büchern heraus und sagt, wie sie es empfehlen und so weiter und so fort. Und bisher heißt, jetzt soll es was Neues geben, und seit einigen Jahren ist da die Diskussion, ausgehend von den USA und auch über Deutschland und Vereinigtes Königreich immer schon Vorreiter in dieser Situation, in dieser zu einem modernen, sogenannten neuen modernen Standpunkt. Klinische Kontrolle ist wichtig. Alles andere ist ineffektiv und teuer. Es gibt Studien, und mein werter Nachredner wird Ihnen die zeigen, die zeigen, dass dieser apparative Wildwuchs gar nichts bringt. Man braucht nur system- und symptomorientiert nachsorgen, denn wenn man das tut, dann ist man genauso gut. Man braucht nur warten, bis die Patientin keine Luft kriegt, Schmerzen kriegt, Gewicht abnimmt. Dann macht man gezielt eine Untersuchung, sagt, aha, Lungenmetastasen, Lebermetastasen, was auch immer. Und dann hat man genauso viel, weil man kann mit einer palliativen Chemo-Immunsystemtherapie, Hormontherapie keine Überlebensverlängerung bringen. Das sind die Argumente. Und deswegen ist der von mir sogenannte apparative Nihilismus eingekehrt. Wie gesagt, aus USA, Germany, UK und jetzt auch in Österreich zum Teil diskutiert worden. Gott sei Dank sind wir immer ein bisschen hinten nach, darum können wir es dann vielleicht ein bisschen gescheiter machen, dass man sagt, überhaupt keine Apparate mehr. Nur mehr Gespräch, klinische Kontrolle, Tastbefund, Mammographie und ein bisschen andere Kleinigkeiten, aber nichts mehr Apparatives, nur wenn Symptome da sind. Warum ist das schlecht, meines Erachtens, und ich hoffe, es ist ein Vermittlungsgrund. Mammakarzinom ist nicht Mammakarzinom. Es ist einer der häufigsten Tumore, wenn nicht der häufigste Tumor der Frau. Es ist eine Fülle von verschiedenen Erkrankungen, in der Brust entstehen und von uns Krebs genannt werden. Aber wir sind mittlerweile dabei, dank molekularbiologischer diagnostischer Maßnahmen, verschiedenste Untergruppen, die auch verschiedenste Behandlungen nach sich ziehen heutzutage, herauszudefinieren. Und diese verschiedenen Gruppen haben auch verschiedene Risiken. Und was für die eine Mammakarzinompatientin richtig sein kann, gar keine Apparate, mag für die andere deleteer sein, denn die hat vielleicht die Chance einer sekundären Curatio. Und wenn wir schauen, jetzt nur bezogen, ohne Lymphknotenstatus, nur bezogen auf die modernen Rezeptoreneinteilungen, wir haben ungefähr die Hälfte bis 60% sogenannte Hochrisikopatientinnen. Keine Hormonexpression, damit auch keine Hormontherapiemöglichkeit, keine HER2-Expression, dadurch auch keine Immuntherapiemöglichkeit. Das sind im Moment die ärmsten der Armen. Die haben nur die ungezielte, spezifische, brutale Chemotherapiemöglichkeit. Dann haben wir die Hormonrezeptor-Positiven, 10% haben auch ein Hochrisiko aufgrund von Lymphknoten und anderes. Dann haben wir die HER2-Positiven, früher hat man gesagt, die sind arm dran, die haben eine schlechte Prognose. Heute muss man sagen, Gott sei Dank ist sie HER2-positiv, denn ich habe Anti-HER2-Medikamente, die schlechte Prognose nicht nur ausgleichen, sondern wahrscheinlich sogar verbessern im Vergleich zu diesem triple-negativen Patientenkollektiv. Das heißt, das sind verschiedenste Gruppen. Und es ist ganz sicher sinnlos, auch meines Erachtens, bei einer Niedrigrisikogruppe hier dreimonatlich CTs durchzuführen, mit allem Pipapo. Das bringt auch nichts. Die Rezidiv- und auch die Metastasierungsfrequenz ist zwar immer da, gerade bei den Hormonrezeptor-Positiven, sehr, sehr lange, wenn nicht lebenslang, aber niedrig. Wohingegen bei der Hochrisikogruppe sie hoch ist, aber innerhalb der ersten Jahre während, beziehungsweise nach der Primärdiagnose. Und dieser apparative Nihilismus, wird von mir deswegen angeprangert und ich versuche ihm dem entgegenzuwirken, da wir indirekt sehr wohl Schlüsse ziehen, dass wir durch Frühdiagnose von Fernmetastasen und berechtigt Schlüsse ziehen können, dass wir durch Frühdiagnose von Fernmetastasen den Patienten helfen, in mehrfacher Hinsicht. Wir wissen seit langem in der klinischen Onkologie, dass Therapie ansprechen und Nutzen ziehen aus palliativer Therapie auch mit der Tumorausbreitung zu tun hat. Das heißt, je weniger Feind ich zu bekämpfen habe, umso effektiver bin ich. Kleine Metastasen, wenig Tumor-Load, wie wir sagen, ist günstiger zu behandeln, höhere Remissionsraten, längere Remissionsdauern, besserer allgemeiner Zustand der Patientin, um Nebenwirkungen zu tolerieren, als wenn schon Symptome da sind, wenn Herz-Kreislauf-Einschränkungen da sind, Schmerzen, Anämie und sonstiges. Also wenn ich erst diagnostiziere und behandle, wenn schon Symptome da sind, habe ich eine schlechtere Voraussetzung, die Patientin hat eine schlechtere Ausgangsposition. Das ist sozusagen ein seit vielen Jahren bekannter klassischer Argumentationsstandpunkt. Außerdem, man sagt von den Lokaltherapeuten, die nicht interdisziplinär denken, also jene, die nicht hier im Raum sind, das Lokalrezidiv ist eine so psychologisch deletäre Situation für die Patienten, darum ist es so wichtig, hier effektiv zu sein. Und dem gebe ich völlig recht. Es ist aber mindestens ebenso, wenn ich eine noch größere deletäre Belastung für die Patientin, wenn sie durch ein Symptom die Fernmetastasierung erkennt, durch Pleura, Guss, Knochenmetastase, Hyperkalzämie, was auch immer, Ikterus. Noch dazu, wo es dann eine Situation ist, wo es eben palliativ und nicht mehr kurativ ist. Das muss ja auch fürchterlich für den betroffenen Menschen sein. Und durch die Frühbehandlung von Metastasen kann ich eben diese tumorassoziierten Symptome oftmals verhindern und wenn ich sie nicht verhindern kann, so oftmals abmildern oder in ihrer Schwere leichter machen bzw. hinauszögern. Und es ist ein Unterschied, ob man bei einer verbleibenden Lebenszeit von 2-3 Jahren, wie es heute 4 Jahren, wie es heute bei Mammakarzinom oft möglich ist, ob ich davon 3 Jahre lang am Tumorsymptom leide oder ob ich 3 Jahre nicht leide und dann nur die letzten Monate symptomatische und körperliche Beschwerden habe, in meiner Meinung. Sodass eine Frühdiagnose Symptome vermindert, abmildert, verschieben kann. Und noch dazu, und das ist für mich der mittlerweile das stärkste Argument, dieser apparative Nihilismus führt dazu, dass man wahrscheinlich im indirekten Schluss, der Prospektive steht noch aus, wird aber bald geführt werden, ich möglicherweise doch die Chance auf eine längere Überlebenszeit der Patientin nehme. Denn zum Zeitpunkt, wo jetzt die Empfehlungen generiert werden, Apparate bringen nichts, hat es keine systemische Therapien gegeben, die nachweislich Überlebenszeiten bei metastasierten Mammakarzinom verlängert haben. Mittlerweile, in den letzten 5 Jahren, ist das aber ganz anders geworden. Und wir haben ein gutes Dutzend Publikationen mit abgesicherter Evidenz, dass wir mit verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten signifikant das Überleben der Betreffenden steigern können. Und zwar im Extremfall bis zu 50-60%. HER2-positives Mammakarzinom, Kombination Chemotherapie Trastuzumab, vorher 20 Monate rezidivfreies Überleben, nachher 30 Monate. 50% Verlängerung und auch eine fast 50%ige Verlängerung der Überlebenszeit. Eine, die 2 Jahre gelebt hat mit Erkrankung, kann jetzt 3 Jahre leben. Eine, die 3 Jahre gelebt hat, kann 4,5 Jahre leben, im Durchschnitt. Das sind schon in Jahren zu messen. Und alle diese Empfehlungen der apparativen Nachsorge beziehen sich nicht auf diese Überlebenszeit-Gewinnstudien, weil die hat es damals noch nicht gegeben. Das wird es jetzt erst in den nächsten Jahren geben. Und beim Kolonkarzinom war es ja genauso. Da war auch der Nihilismus, der wurde auch gepflegt. Und man hat gesagt, das bringt alles nichts. Jetzt, wo man aber weiß, dass durch Lebermetastasenchirurgie und interdisziplinäre Behandlung ein Fünftel der Patienten 5 Jahre rezidivfrei gehalten werden kann, durch Frühentdecken, ist jetzt die Empfehlung wieder da, CD und CEA in der standardmäßigen Vorsorge ist gleich Nachsorge zu machen. Und ich glaube, dass wir in 2-3 Jahren beim Mammakarzinom auch dort sein werden. Darum habe ich auch initial gesagt, Gott sei Dank ist Österreich nicht gleich auf den Nihilismus aufgesprungen, wie immer ein bisschen einwirken gelassen und jetzt vielleicht einen gescheiteren Weg zu suchen, nämlich einer risikoadaptierten Nachsorge. Und wie gesagt, ich brauche Qualitätskontrolle, um messen zu können, wie gut bin ich, wie gut kann ich meinen Patienten dann helfen. Und ich komme sozusagen zum Schluss. Was ist für mich sinnvoller operativer Einsatz? Adäquate Methode bei adäquatem Risiko. Niedriges Risiko, wenig Apparate, ja gar keine Apparate. Hier habe ich einen Patienten von 40-50%, die in diese Gruppe fallen. Auf der anderen Seite habe ich 40-50-60% der Patientinnen, die ein sehr hohes Risiko haben, mit entsprechenden Vorteilen, wenn ich frühzeitig Metastasen im asymptomatischen Stadium erkenne. Und hier hat sich die adäquate Methode, unisono aller Radiologen, durch das Spiral-CT herausgestellt. Nicht Ultraschall, nicht Lungenröntgen, sondern Spiral-CT. In 9 Sekunden haben Sie vom Hals bis zum Beckenboden einen Screen über den gesamten Körper und wissen, ob sich dort was abspielt. Warum? Weil diese Methode ist rasch, 9 Sekunden, wie gesagt. Sie ist überall verfügbar mittlerweile, bundesweit. Sie ist sehr sensitiv, sie ist sehr reproduzierbar und sie ist aufgrund dieser 4 vorrangigen Argumente kosteneffektiv. Im Gegensatz dazu, Ultraschall und Lungenröntgen ist zwar auch rasch und verfügbar, aber vollkommen insensitiv, gibt dadurch falsche Sicherheit, Arzt und Patientin, ist nicht reproduzierbar und ist daher nicht kosteneffizient. Denn 10 Ultraschalluntersuchungen der Leber sind 10-mal zu viel, weil sie eben aus genannten Gründen zu nichts führen. Und daher, wann, wie oft, zum Beispiel, und das hat auch eine Fachgesellschaft, der für Senologie in letzter Zeit sich auch diesem Thema angenommen, ist überhaupt das Thema sehr modern, wann, wie oft solche Dinge, und unter der umsichtigen Vorsitzführung meines Nachredners hat eine Untergruppe der senologischen Gesellschaft sich auch dieser Argumentation zusammen sind wir dazu gekommen. Wann braucht man dieses Staging? Zum Ausschluss der Metastasierung bei Diagnose, beim Staging. Jährlich für 5 Jahre, das kann man adaptieren in den nächsten 2-3 Jahren, wenn neue Daten kommen. Und natürlich immer dazwischen bei klinischem Verdacht, das bleibt immer. Und ein letztes Wort zum Knochenscan, auch ein Apparat, der oft verwendet wird, vollkommen sinnlos verwendet wird. Er hat auch seinen Platz beim Primärstaging, aber sonst ist der wirklich nur bei klinischem Verdacht sinnvoll. Und ein zweites Wort zum Knochenscan. Wenn Schmerzen da sind, das ist klinischer Verdacht, die kein adäquates Trauma haben oder asymptomatische Erhöhung der alkalischen Phosphatase kontrolliert. Und was soll man dann machen? Es steht dann immer drinnen bei Hotspots, radiologische Abklärung empfohlen. Und dann schickt alle, jeder zum Röntgen, die nicht sensitive, also die weniger sensitive Methode. Außer bei den Rippen gilt bei Hotspots im Knochenscan, wenn ich schon den Verdacht habe, dann muss Magnetresonanz gemacht werden. Und wenn ich diese Dinge befolge, risikoadaptiertes, richtiges Einsetzen der richtigen Methode bei der richtigen Patientengruppe, dann glaube ich, können wir diese Kurve, die abnehmende Sterblichkeit am Mammakarzinom noch weiter absenken und haben allen etwas Gutes getan. Wir haben Sicherheit in der Qualität, wir haben bessere Möglichkeiten, frühzeitige Rezidiv, aber auch Fernmetastasentherapie einzuleiten und unseren Patientinnen ultimativ zu helfen. Dankeschön.